Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, Herr, dass du uns, ja, wie wir gerade gesungen haben, auch wenn wir es mal nicht fühlen, oder vielleicht fühlen wir es auch gerade, du bist immer da. Ob wir es sehen oder ob wir es nicht sehen, du bist in unserer Mitte. Herr, und ich danke dir, das ist einfach so wichtig, da wo dein Name groß gemacht wird, da wo dein Wort gepredigt wird, da werden Herzen verändern. Jesus, und ich bete jetzt, dass du die Erwartung in diesem Raum einfach nach oben bringst. Nicht, weil ich hier stehe, sondern weil dein Wort gepredigt wird. Ich bete, dass du heute Menschen berührst, dass Ketten heute brechen, dass Herzen heute berührt werden und dass es heute Neuanfänge gibt, Herr. In deinem Namen. Amen. Amen. Hey, wunderschönen guten Morgen. Auch nochmal von mir herzlich willkommen im X-Hope. Hey, ist so cool, dass ihr da seid. Ist echt rappelvoll. Echt, freut mich total. Richtig, richtig gut. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass vielleicht auch Leute da sind, die mich noch nicht kennen. Deswegen stelle ich mich einfach nochmal kurz vor. Mein Name ist Dave. Ich bin 31 Jahre alt, wohne in Grübenzell in der Nähe von Olching. Bin seit knapp 2 Jahren hier fester Teil vom Team im X-Hope, vom pastoralen Team, darf hier eine Ausbildung machen, darf Theologie studieren, darf einfach so viel wachsen, lernen, mich ausprobieren, auch Fehler machen, auch Sachen mal richtig machen, ist auch sehr wichtig. Und hängt unter anderem auch damit zusammen, dass dieser Mann hier, Heinz Patsch, unser Pastor, mich einfach an die Hand nimmt, mich ausbildet, natürlich mit der Hilfe vom Heiligen Geist. Das ist einfach so cool. Vielen Dank. Können ruhig einen Applaus geben. Wir sind letzten Sonntag in eine neue Predigtserie gestartet, der Philipperbrief, wo es, man höre und staune, natürlich um den Philipperbrief geht. Und wenn du da warst, dann hast du vielleicht schon mitgekriegt, dass wir in der Predigtserie das ein bisschen anders machen, als wir das normalerweise machen. Normalerweise ist es ja immer so, dass wir ein bestimmtes Thema haben und über das predigen wir und wir gucken einfach, hey, was sagt die Bibel, was sagt das Wort Gottes an unterschiedlichen Stellen zu diesem Thema. Diesmal drehen wir es ein bisschen um und wir gehen Kapitel für Kapitel diesen Brief durch und gucken, hey, was spricht dieser Brief ganz konkret zu uns als Gemeinde? Aber ganz wichtig, was spricht dieser Brief auch? Was spricht Gottes Wort ganz konkret zu dir? Und das ist einfach so cool, weil ich merke das selber, wenn du dich einfach mal an so einem Brief dranhängst und da durchliest, es gibt so ein Feuer, so eine Freude für Gottes Wort, da steckt so viel drin und du wirst auf jeden Fall Gottes Reden an dich erleben. Und unser Pastor Heinz ist letzten Sonntag, hat ein super Fundament gelegt mit Philipper 1 und weil es einfach nur logisch ist, chronologisch richtig, werde ich heute mit Philipper 2 weitermachen. Und was ich mega cool finde an Paulus, am Philipperbrief und speziell an Philipper 2, dass Paulus da Sachen einfach so kompromisslos rüberbringt. Er ist sowas von klar. Er redet nicht groß drumherum, sondern er spricht Dinge ganz deutlich an. Mit anderen Worten, er bringt Dinge auf den Punkt. Deswegen ist der Titel von dieser Predigt heute auch auf den Punkt gebracht. Ich glaube, dass in der nächsten halben Stunde, ja genau, Dinge auf den Punkt gebracht werden. Und es ist mein Gebet, dass für dich Dinge auf den Punkt gebracht werden. Und ich bete sogar, auch wenn sich das erstmal ein bisschen creepy anhören mag, dass du vielleicht wie so einen unsichtbaren Finger spürst, der dich antippt und sagt, hey, das ist für dich. Ja? Aber lass dich nicht verunsichern, öffne dein Herz, weil wie gesagt, Gottes Wort verändert uns. Und es sind 30 Verse, die wir jetzt vor uns haben, deswegen werde ich jetzt jedes weitere Vorgeplänkel werde ich mir sparen, wir werden jetzt direkt in den Text reingehen. Wenn du eine Bibel dabei hast, was ich hoffe, lade ich dich ganz herzlich ein, sie aufzuschlagen, Philipper 2, du kannst aber auch sehr gerne, ich habe das hier mitgebracht, mitlesen. Ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung vor. Es hängt einfach damit zusammen, dass sie sehr klar ist, sehr gutes Deutsch hat und dass es mir auch einfach leichter fällt, die vorzulesen, weil es einfach sehr easy ist und nicht so uraltes Lutherdeutsch ist. Genau, wir starten. Vielleicht noch ein kleines bisschen Kontext. Vor knapp 2000 Jahren geschrieben, der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde der Philipper, also eine Gemeinde wie wir heute sind, vor 2000 Jahren, diesen Brief und ist ganz wichtig. Er schreibt nicht von irgendwo aus einer Luxusvilla. Paulus sitzt zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis, weil er Jesus öffentlich verkündigt hat. Bei allem, was er jetzt spricht, bei allem, was er jetzt schreibt, das immer im Hinterkopf haben. Okay, wir starten. Ready? Ja. Gut. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Ihr seht schon, was mir besonders wichtig ist, habe ich euch markiert. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich, also Paulus, sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Mal bis hierhin. Also was macht er im Prinzip? Er lobt sie erstmal. Er sagt, hey, das sind Dinge bei euch in der Gemeinde, die laufen, die richtig, richtig cool sind. Ihr ermutigt euch gegenseitig. Super, ihr seid verbunden miteinander in Christus. Ihr tröstet euch, ihr geht liebevoll miteinander um. Man merkt diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes, diese Koinonia ist das griechische Wort dafür. Man merkt mit anderen Worten, dass Jesus da ist, dass er unter euch ist. Man merkt diese Liebe zueinander. Er lobt sie. Aber er sagt auch, hey, das freut mich. Aber noch mehr würde ich mich freuen, wenn diese Einheit, wenn diese Liebe, die ihr untereinander habt, wenn die noch enger wäre, wenn die richtig, richtig vollkommen wäre. Also Paulus hat ganz deutlich, er hat ein Anliegen. Er sieht da wo noch Luft nach oben ist, was noch gesteigert werden kann. Aber das Schöne ist, er fällt nicht mit der Tür ins Haus. Er würdigt und wertschätzt und ehrt erstmal das, was sie verstanden haben und was sie gut machen. Und das ist, wenn du das vielleicht noch nicht mitgekriegt hast, das ist genau die Kultur, die wir hier im X-Hope leben. Die Dreamteam-Kultur, dass wir sagen, in unseren Teams, in Kleingruppen, eigentlich in jedem Kontext, wenn ich jemandem Feedback gebe und wir brauchen Feedback, wir müssen einander Feedback geben, um zu wachsen, das gehört einfach dazu, wir müssen Dinge ansprechen, dass ich den anderen nicht runtermache, sondern dass ich ihn erstmal ehre. Dass ich erstmal sage, hey, das mag ich an dir, das machst du richtig, richtig gut. Aber pass mal auf, da gibt es einen Punkt, da möchte ich dich ermutigen, da kannst du noch weitergehen, da kannst du noch so viel mehr wachsen. Und das ist eine komplett andere Hausnummer, wie wenn ich zu jemandem hingehe und ihm erstmal um die Ohren klatsche, was alles nicht passt. Das ermutigt dich und ich finde das so cool, dass wir das genau hier sehen, dass Paulus dieses Prinzip schon anwendet. Okay, ja, voll cool. Weiter geht's. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen, gute Nacht, im Auge haben. Also hier bringt das auf den Punkt. Ich habe ja gesagt, er bringt Dinge auf den Punkt. Er sagt ganz deutlich, was meine ich damit eigentlich? Wie erreicht ihr diese Einheit? Nicht, indem ihr euch zusammen hinstellt und sagt, okay, wir wollen jetzt Einheit haben. Das ist natürlich auch cool, wenn man das als Gruppe erkennt. Aber es fängt bei jedem Einzelnen an, indem jeder Einzelne sagt, hey, ich erhebe mich nicht über den anderen. Ich versuche nicht irgendwie was Besseres zu sein. Und im Gegenteil, indem ich sogar den anderen höher acht als mich selbst, indem ich den anderen wertschätze. Mit anderen Worten, was er hier eigentlich sagt, ist, der Schlüssel für die Einheit untereinander ist die Demut jedes Einzelnen. Also er bringt das ganz klar in Verbindung, er fordert und uns übrigens heute auch, weil wir können das als ein Reden Gottes an uns heute, jetzt in diesem Moment nehmen, du kannst es als ein Reden Gottes an dich betrachten, er fordert uns zu Demut auf. Und er sagt, wenn jeder Einzelne von uns in dieser Demut lebt, den anderen höher achtet als sich selbst, dann haben wir wirkliche Einheit. Und jetzt, was jetzt gleich kommt, ich liebe es, weil Paulus jetzt eigentlich fast wie aus dem Nichts einfach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Gänge hochschaltet. Also jetzt legt er so richtig los. Vers 5. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes, des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Wow, oder? Maximilian, ich glaube, du darfst eins weitermachen. Wow, oder? Er fängt einfach an, jetzt Jesus zu preisen. Er vom einen Moment auf den anderen baut er das ein und dreht so auf und sagt, hey, Jesus Christus, nehmt euch Jesus zum Vorbild. Und das ist genau der Punkt. Er tut das nicht einfach als Lückenfüller da reinpacken, sondern er sagt sehr klar, ich habe gerade von Demut gesprochen, ich habe von Einheit gesprochen und ihr sollt euch Jesus dafür als Vorbild nehmen. Und er beschreibt ja ganz genau, warum. Hey, Jesus ist nicht irgendwann der Sohn Gottes geworden. Er war schon immer der Sohn Gottes. Er war schon immer bei Gott. Jesus hat gesagt, ehe Abraham war, bin ich. Er war schon immer da. Er war immer Gott. Und er hat irgendwann eine Entscheidung getroffen, ich werde Mensch. Und das wird jetzt an Weihnachten auch wieder ganz, wenn Weihnachten kommt, ganz präsent für uns. Und Jesus ist halt nicht wie Mr. Bean einfach als Erwachsener auf die Erde gekommen. Nein, er ist ein Baby geworden. Das Zerbrechlichste, das Verletzlichste, das Schwächste, was du dir vorstellen kannst, wie jeder andere Mensch. Er musste lernen zu essen, er musste lernen zu sprechen, er musste lernen zu gehen, er musste lernen, allein aufs Klo zu gehen. Auch das, er musste lernen. Jesus hat nicht als Baby sofort gewusst, dass er der Sohn Gottes ist. All das hat sich entwickelt. Er hat sich so klein gemacht und dann geht es noch einen Schritt weiter. Er hat sich erniedrigt. Danke, Amen. Jesus hat es zugelassen, dass man ihn verrät, dass man ihn verleumdet, dass man ihn zu Unrecht verurteilt, dass man ihn foltert und dass man ihn tötet. Alles aus Liebe zu dir und zu mir. Und um es auf den Punkt zu bringen, mehr Demut wirst du in der ganzen Geschichte dieses Universums in alle Ewigkeit nicht finden. Mehr Demut als das gibt es nicht. Und Paulus sagt, genau das sollt ihr euch jetzt zum Vorbild nehmen. Und was auch noch ganz wichtig ist zu wissen, dieser Text hier, den ich gerade vorgelesen habe über Jesus, den hat Paulus nicht erfunden. Man geht davon aus, das ist der sogenannte Christus-Hymnus. Gute Nacht wieder. Bin ja da. Das ist der sogenannte Christus-Hymnus. Jetzt habe ich einen Faden verloren, cool. Das ist der sogenannte Christus-Hymnus. Das war in der damaligen Zeit ein Gedicht. Eventuell sogar kann es sein, dass die Gemeinden damals, die Kirchen damals, das gesungen haben als Lobpreislied. Das haben sie gesungen und das baut er hier ein. Und das Interessante ist, das werden wir auch die nächsten Wochen sehen, wenn du den Philipperbrief weiterliest, dann wirst du merken, dass immer wieder an einzelnen Stellen Paulus Bezug auf diesen Hymnus, auf dieses Lied nimmt. Und ich glaube, dass er das ganz bewusst da eingebaut hat, dass er ganz bewusst das als Dreh- und Angelpunkt gepackt hat, um zu zeigen, hey, bei allem, was ich euch über Einheit erzähle, bei allem, was ich euch über Demut erzähle, bei allem, was ich euch über diese Liebe erzähle, dürft ihr nicht euch miteinander vergleichen. Weil ich kann immer sagen, ja, weil der sich so aufführt, werde ich das niemals hinbekommen, liebevoll mit dem umzugehen. Nein, 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 aber Jesus, der über allem steht, hat sich so sehr erniedrigt. Jesus ist dein und mein Vorbild in all dem. Kann ich ein Amen hören? Amen. Jesus ist das Vorbild. Jesus ist das Vorbild dieser perfekten Demut, dieser perfekten Liebe. Ich bin ein Riesenfan von Heidi Baker. Ich weiß nicht, ob der Name dem einen oder anderen was sagt. Ist eine total mächtige, total powervolle Frau Gottes, die einen sehr durchschlagenden Dienst in Afrika hat, wo sie schon ganz viele Menschen einfach begleiten durfte, dabei Gott kennenzulernen. So viele Menschen aus Armut, aus Kriegssituationen, ganz viele Kinder dort adoptieren durfte. Und da ist schon so viel passiert und sie hat so viel Widerstand erlebt. Die müsste eigentlich rein theoretisch, wenn es nach dem Natürlichen geht, schon mehrmals tot sein, weil da einfach Bürgerkriege, Wirbelstürme, Seuchen, wilde Tiere, alles mögliche hat sie erlebt und sie steht immer noch da. Und ich glaube, wenn jemand wirklich was vorzuweisen hätte und sagen könnte, hey, ich hab was gerissen für Jesus, dann ist es diese Frau. Aber das Krasse ist, sie hat sich mal bei einer Predigt, und das ist mir so hängen geblieben, hingestellt und hat gesagt, ich sag's erstmal auf Englisch, hey, how can I stand here and pretend to be something when he became nothing? Also mit anderen Worten, wie kann ich mich hier hinstellen und kann mich anstrengen und kann so tun, als ob ich irgendwer wäre, als ob ich irgendwie was Besseres wäre, wenn er, der über allen thront, der über allen von uns steht, der absolut perfekt ist, sich so klein gemacht hat aus Liebe für uns. Jesus ist unser Vorbild, um es auf den Punkt zu bringen. Weiter geht's. Vers 12. Was schließen wir daraus, liebe Freunde? Ihr habt immer befolgt, was ich euch weitergegeben habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Nochmal, er ist ja nicht dort, er schreibt Ihnen ja diesen Brief aus dem Gefängnis. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn so auszuführen, wie es ihm gefällt. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Arbeite mit Furcht und Zittern an deiner Rettung. Also ich weiß nicht, was das bei dir auslöst, wenn du das liest. Das ist jetzt wohlgemerkt, das ist die Hoffnung für alle Übersetzung. Wenn du es in der Elberfelder oder so liest, dann ist es noch mal krasser. Was heißt denn das jetzt? Also ich habe immer gelesen, und du vielleicht auch in meiner Bibel, dass es ganz klar ist, hey, wenn ich mein Vertrauen in Jesus setze, das ist, was mich mit Gott gerecht macht. Das ist, was mich rettet. Das ist, was meine Beziehung mit Gott wiederherstellt. Da ist nirgendwo die Rede davon, dass ich mir das irgendwie erarbeiten muss. Aber hier heißt es, arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, hey, widerspricht sich das jetzt nicht ein bisschen? Und ich behaupte, um uns jetzt 10.000 Jahre Exegese und Auslegung zu sparen, ich behaupte, nein, es widerspricht sich in keinster Art und Weise. Mir ist aufgefallen, weil immer in der Bibel die Rede von Furcht und Zittern ist, ist es immer im Zusammenhang mit Ehrfurcht vor Gott. Und Ehrfurcht vor Gott heißt im Übrigen nicht, dass ich mich vor Gott verstecken muss, dass ich Angst haben muss vor Gott. Das hatten wir bei Adam, aber davon hat Jesus dich befreit. Ja, Amen. Du musst keine Angst haben vor Gott. Trotzdem sollen wir Ehrfurcht haben vor Gott. In dem Sinne, dass ich erkenne, er ist Gott, er ist ein Schöpfer, ich bin ein geschaffenes Wesen. Und dass ich merke, da ist ein kleiner Unterschied zwischen einem Schöpfer und einem geschaffenen Wesen. Wir Menschen, wir tendieren so oft dazu oder so stark, dass wir sagen, wir sind im Mittelpunkt. Ja? Das ist ja, was der Humanismus uns ganz stark lernt. Menschen sind im Mittelpunkt, unsere Bedürfnisse, unsere Meinung, meine Meinung ist im Mittelpunkt. Aber bei Gott läuft es ein bisschen anders. Das Universum, die ganze Schöpfung, alles dreht sich um ihn. Und ich behaupte, diese Stelle ist keine Drohung, das ist eine Ermutigung. Paulus ermutigt die Philipper damals und dich und mich, dass wir weitergehen, dass wir erkennen, wer unser Gott ist und dass wir in diesem Bewusstsein weitergehen, dass wir das, was er uns geschenkt hat, dass wir das ausleben, diese Rettung, dass wir weitergehen in dem Ganzen. Und man darf einfach nicht vergessen, zur damaligen Zeit, Paulus hat es einfach immer wieder erlebt, das lesen wir in den Briefen, dass auch Leute von diesem Weg abgekommen sind. Dass Leute einfach gesagt haben, ich will mit Gott nichts mehr zu tun haben, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde, ich mache mein eigenes Leben und irgendwann komplett weg waren von dem Ganzen. Und das passiert auch heute noch. Das muss uns einfach klar sein. Und Paulus sagt ganz klar, geh weiter, lass dich durch nichts davon abbringen. Das ist eine Ermutigung, kann ich ein Amen hören? Und in Vers 13 wird es noch klarer, dass es wirklich nicht unsere eigene Kraft ist. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Wir haben letzte Woche schon gehört, dass in Philipper 1, Paulus 1 hat darüber gepredigt, dass er sagt, hey, Jesus ist derjenige, der dieses Werk mit dir angefangen hat. Er hat diesen Weg mit dir angefangen und er wird ihn auch mit dir zu Ende bringen. Es ist nicht meine Arbeit, es ist nicht meine eigene Kraft, es ist wirklich mein Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen. Wenn du hier bist und du hast dein Vertrauen noch nicht auf Jesus gesetzt, bleib da unbedingt, du wirst heute noch die Möglichkeit bekommen, genau das zu machen. Weiter geht's. Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Rechthaberei, denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten, wie Sterne in der Nacht. Dazu müsst ihr unerschütterlich an der Botschaft Gottes festhalten, die euch das Leben bringt. Wenn Jesus Christus dann kommt, kann ich stolz auf euch sein, dass ich nicht umsonst bei euch gewesen bin und mich nicht vergeblich um euch gemüht habe. Bis hierhin. Paulus geht jetzt einen Schritt weiter. Er bringt nämlich auf den Punkt, worum geht es eigentlich in dem Ganzen? Es geht nämlich nicht bei der ganzen Sache mit Einheit, mit Liebe untereinander, dass wir einen Kumbaya, Happy Clappy, Bussi Bussi Club haben und dass es uns allen gut geht. Nein, natürlich sollen wir Liebe untereinander haben, aber da steckt mehr dahinter. Er sagt ja ganz klar, das war damals schon so und das ist heute auch noch so. Wir leben in einer Welt, die nach Regeln funktioniert, wie Gott sich das nicht vorgestellt hat. Wir leben in einer Welt, die voll von Finsternis ist, voll von Zerbruch, voll von Zerstörung. Das war damals so und das ist heute auch so, wo Werte einfach vorherrschen, die nicht dem entsprechen, wie Gott sich das vorgestellt hat. Ich könnte jetzt anfangen mit Diskriminierung, mit Kriegen, mit Rassismus, mit der Art und Weise, wie verdreht unsere Gesellschaft immer mehr mit dem Thema Partnerschaft und Sexualität umgeht. Themen wie Abtreibung, wir könnten ganze Predigtserien darüber machen. Aber das ist eigentlich gar nicht die Frage. Die Frage ist, wie reagiere ich drauf? Falle ich vor diesen Dingen auf die Knie und sage, es ist sowieso alles kaputt? Oder nehme ich genau das wahr, wozu Gott mich berufen hat, wozu Gott dich berufen hat, nämlich, dass du ein Licht bist? Du bist berufen, einen Unterschied zu machen. Und normalerweise mache ich das nicht, weil ich das nicht mag. Aber sag mal deinem Nachbarn, du bist berufen, einen Unterschied zu machen. Danke, Amen. Ich weiß, das klingt so simpel So easy, aber genau das ist es. Durch die Art und Weise, wie du dein Leben mit Christus führst, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst, können Menschen tatsächlich Jesus in dir erkennen. Sie können sehen, da ist dieses Licht. Sie können dieses Licht durch dich erkennen. Du kannst einen Unterschied machen. Und wir dürfen nicht vergessen, er nimmt hier ein Beispiel einfach nur. Halt dich zurück von Nörgeleien und Rechthaberei. Das ist natürlich nicht das Komplettpaket, aber das ist einfach ein Beispiel, was schon einen Unterschied macht, indem ich mich für eine positive Lebenseinstellung entscheide, unabhängig von meinen Gefühlen. Meine Gefühle sind manchmal ganz, wenn es nach meinen Gefühlen geht, manchmal in der Früh, ich hätte voll Bock zu nörgeln. Und manchmal passiert es mir auch. Aber ich kann eine Entscheidung treffen, dass ich sage, hey, ja, meine Gefühle sagen das vielleicht, aber sein Wort sagt eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich muss überhaupt nichts nörgeln, weil er da ist, weil er gut ist und weil ich in seiner Hand bin. Was soll dann eigentlich noch schiefgehen? Und das gilt dir auch. Amen. 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 Und jetzt Vers 17, jetzt haut, man kann es echt nicht anders sagen, jetzt haut Paulus einfach noch so ein Schmankerl hinterher, ja. Und selbst wenn ich sterben muss und mein Blut wie Opferblut vergossen wird im Dienst für euren Glauben, so bin ich doch voller Freude. Ja, ich freue mich mit euch allen, freut ihr euch ebenso, freut euch mit mir. Also ziemlich viel Freude dafür, dass er hier eigentlich eine ziemlich krasse Sache beschreibt. Nochmal, Paulus sitzt im Gefängnis. Und nicht, weil er was geklaut hat, nicht, weil er zu schnell mit dem Auto gefahren ist oder irgendwas runtergeladen hat oder so. Nein, Paulus sitzt im Gefängnis, weil er öffentlich Jesus Christus verkündigt hat. Und einfach nochmal ein Reminder, das ist keine Sache von gestern. Auch heute noch gibt es Länder, wo Menschen im Knast dafür sitzen, dass sie Jesus verkünden. Auch heute noch gibt es Länder, wo Menschen ihr Leben dafür lassen müssen, dass sie zu Jesus stehen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, mag den einen oder anderen vielleicht provozieren. Ich behaupte, dass es auch in diesem Land Richtungen gibt, Leute gibt, wenn es nach denen gehen würde, dann würdest du auch hier dafür eingesperrt werden. Was mir einfach wichtig ist, Peter hat es vorhin so schön ausgebetet, lasst uns das nicht vergessen, wir dürfen hier öffentlich von Jesus sprechen, das ist nicht selbstverständlich, lasst uns dankbar sein und lasst uns beten, dass es auch so weiterhin so ist. Ja? Amen. Er sitzt im Gefängnis, er wird möglicherweise hingerichtet und er sagt, ich freue mich, freut ihr euch? Das ist einfach, Paulus hat erkannt, dass sein Leben nicht mehr ihm selber gehört. Paulus hat erkannt, ich gehöre Jesus und was auch immer mit mir passiert, er ist bei mir und ich habe immer einen Grund, mich zu freuen. Das ist einfach nur mal so ein bisschen zum Nachdenken nebenher. Amen. Amen. Und jetzt wir nähern uns den letzten Versen. Kommt noch ein großes Paket. Im Vertrauen auf unseren Herrn Jesus hoffe ich, dass ich Timotheus bald zu euch schicken kann. Also jetzt kommt noch ein weiterer Protagonist, betritt die Bühne. Das würde auch mir neuen Mut geben, denn dann könnt er mir endlich berichten, wie es euch geht. Mit niemandem bin ich so tief verbunden wie mit Timotheus und kein anderer wird sich so aufrichtig um euch kümmern wie er. Kleine Bemerkung am Rande, Timotheus war zu damaligen Zeiten ein junger Gemeindeleiter, ein junger Pastor, der für Paulus wie so ein Ziehsohn war. Also Paulus hat ihn quasi gecoacht, so wie der Heinz den Peter coacht, wie der Heinz mich coacht, wie der Heinz andere coacht. Und den schickt er jetzt. Alle anderen beschäftigen sich mit ihren eigenen Angelegenheiten und nicht mit dem, was Jesus Christus will. Aber er wisst ja selbst, wie zuverlässig Timotheus ist. Wie ein Kind seinem Vater hilft, so hat er sich mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Ich will ihn zu euch schicken, sobald ich weiß, wie es hier mit mir weitergeht. Im Übrigen habe ich im Vertrauen auf den Herrn die feste Zuversicht, dass ich bald selbst zu euch kommen kann. Das ist ganz interessant, weil hier hat er auf einmal einen Glaubenssprung und merkt, hey, ich glaube, ich komme sogar noch mal aus dem Gefängnis raus und ich werde euch besuchen. Paulus ist tatsächlich noch mal aus dem Gefängnis rausgekommen. Das war noch nicht das Ende für ihn. Ich hielt es für notwendig, schwieriges Wort, ich habe es mehrmals geübt, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken. Er hat mir eure Gaben überbracht und mir dadurch sehr geholfen. Epaphroditus hat, wie gesagt, von den Philippern Nahrung, vielleicht Sanitärprodukte, ein Deo oder so, den Paulus ins Gefängnis gebracht. Und Paulus, er ist quasi der Briefträger. Paulus schickt ihn jetzt eben mit diesem Brief zurück zu den Philippern. Nun, er ist mir wirklich ein Bruder, ein guter Mitarbeiter und Mitkämpfer geworden. Inzwischen aber hat er große Sehnsucht nach euch allen. Es hat ihn sehr beunruhigt, dass ihr von seiner Krankheit erfahren habt. Der war krank. Tatsächlich war er todkrank, ja. Aber Gott hatte Erbarmen mit ihm und auch mit mir. Er wollte mir zusätzliche Trauer ersparen. Jetzt soll Epaphroditus so schnell wie möglich zu euch zurückkehren. Ihr sollt ihn gesund wiedersehen und euch über ihn freuen. Dann werde auch ich eine Sorge weniger haben. Nehmt ihn voller Freude auf als euren Bruder. Menschen wie ihn sollt ihr achten und ehren, denn mit seinem Einsatz für Christus riskierte er sein Leben. weil ihr nichts für mich tun konntet, hat er mir an eurer Stelle geholfen und wäre dabei selbst fast gestorben. Ende Kapitel 2. Ich weiß, das war jetzt ein ziemlich langer Block, aber ich habe den ganz bewusst als einen Block vorgelesen, weil ich glaube, dass das, was Paulus sagt, eigentlich auf den Punkt gebracht, eine ganz bestimmte Sache ist. Warum erwähnt er hier diese beiden Jungs und warum macht er hier schon diese praktischen Angaben? Normalerweise oder oft bei diesen Briefen ist es, dass das, und es kommen ja noch zwei Kapitel, dass das erst am Ende ist, dieses ich schicke euch den, der kommt oder so. Er erwähnt die beiden aber schon hier und ich glaube aus einem ganz bestimmten Grund. Ich glaube, dass Paulus Timotheus und Epaphroditus als leuchtende Beispiele für das vorstellt, wovon er hier gesprochen hat. Dass er zeigt, hey, an dem Leben von diesen beiden Männern wird deutlich, wie das ausschaut, wenn Jesus durch mich leben darf, wenn ich in dieser Demut gehe, wenn ich nicht in erster Linie auf mich selbst achte. Hey, Timotheus, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Er kümmert sich mehr um andere, mehr um das, was Jesus will, als um seine eigene Sache. Paulus sagt, es ist in einer Zeit, wo so viele, auch damals schon, Christen auf ihr eigenes schauen, sich eigentlich um ihre eigenen Bedürfnisse, um ihre eigenen Segnungen, um ihre eigenen Sachen kümmern, aber nicht in erster Linie auf das, was Jesus eigentlich will. Und er sagt, Timotheus, geht voll voran. Und Epaphroditus, der war krank, der hat sein Leben riskiert für den Paulus. Der hat sein Leben riskiert für das, was Jesus machen möchte. Und er nimmt diese beiden Männer als strahlende, als leuchtende Beispiele. Und er sagt ja auch, solche Menschen sollt ihr besonders in Ehren halten. Und auch wenn er es nicht so betont, eigentlich ist Paulus mit seinem eigenen Leben noch ein drittes Beispiel dafür. Paulus, nochmal, er sitzt im Gefängnis, aber er kümmert sich in keinster Weise um seine eigenen Angelegenheiten. Wir lesen sogar im ersten Kapitel Nummer 1, dass Paulus sagt, naja, wenn sie mich jetzt hinrichten, das wäre eigentlich cool für mich, weil dann bin ich endlich bei Jesus, dann bin ich im Himmel, dann sind die ganzen Scherereien vorbei und ich bin bei ihm und die Sache ist beendet. Aber er kennt auch, hey, nein, 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 wenn ich hier bei euch bleibe, dann ist es besser für euch, weil ich kann hier weiterhin euch dienen, auch wenn das für ihn vielleicht weitere Herausforderungen bedeutet. Mit anderen Worten, Paulus schaut auch nicht auf sich selber. Nächste Folie bitte. Ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt, der Titel von der Predigt heute ist auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, dass Philipper 2 eigentlich der komplette Philipper, sind wir mal großzügig, eigentlich die komplette Bibel uns immer wieder eine Frage stellt, uns immer wieder mit einer Frage konfrontiert. Wofür lebst du? Wofür lebe ich eigentlich? Wofür lebe ich? Wofür lebe ich? Lebe ich in erster Linie dafür, ich habe es gerade schon angedeutet, dass ich, ja, dass für mich alles passt, dass meine Schäfchen im Trockenen sind, dass ich gesegnet bin, dass ich all das mitnehmen kann, was Gott für mich hat. Dass ich eine tolle Frau habe, eine tolle Familie gründen kann, dass ich ein tolles Haus habe, dass ich viel Geld habe, dass für mich alles passt, dass Menschen mich sehen und Menschen mich toll finden und Menschen nur gut über mich reden. Oder geht es mir in erster Linie darum zu sagen, ich möchte, dass sein Wille durch mich geschieht und dass er durch mich verherrlicht wird, dass ich ein Leben führe, wo Jesus sagt, das gibt mir Ehre. Und ich bin ganz ehrlich mit dir. Ich meine, man soll denken, wenn du, oder vielleicht lässt man sich zu dem Gedanken verleiten, wenn du hier oben stehst, dann ist für dich die Frage ganz klar beantwortet. Ich bin ganz ehrlich mit euch, es vergeht kein Tag, wo ich da nicht auch einen Konflikt bei mir erlebe, wo ich nicht Dinge erlebe, die ich gerne hätte. Beziehungstechnisch, wohnungstechnisch, ganz viele aktuelle Sachen, finanziell, wo es mir nicht doch darum geht, hey, was denken andere über mich? Wo nicht doch irgendwer irgendwas sagt und ich denke mir, hey, warum hat der das jetzt gesagt, obwohl es mir eigentlich egal sein kann, was derjenige über mich denkt? Wo ich nicht diese Spannung erlebe und mich nicht wieder darauf fokussieren darf und sagen darf, hey, es geht um dich. Und das Coole ist, er liebt mich trotzdem. Er gebraucht mich trotzdem und er liebt dich trotzdem und er gebraucht dich trotzdem. Und mein Anliegen für dich heute, meine Hausaufgabe vielleicht so ein bisschen ist, dass du, fang einfach mal an, wenn du morgen früh aufstehst, dass du dir in der Früh einfach kurz die Frage stellst, wofür lebe ich eigentlich, wofür stehe ich heute Morgen auf? Hey, die Frage, wofür du aufstehst, sagt so viel über dein Leben aus. Fang an, da bewusst darauf zu schauen und dann triff ganz bewusst eine Entscheidung. Herr, ich möchte, dass du heute die Ehre kriegst. Durch die Art und Weise, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Durch die Art und Weise, wie ich mit dir umgehe. Durch die Art und Weise, wie ich mich verhalte, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt. wenn die Post zu spät kommt, wenn ich nicht das kriege, was ich gerne hätte, durch diese Art und Weise, dadurch, wie ich dann mich verhalte, möchte ich dich ehren. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Ich danke dir für deine tiefe Liebe. Herr, und ich bete, dass du, angefangen mit mir, jeden Einzelnen immer wieder antippst und uns immer wieder diese Frage stellst. Wofür lebst du eigentlich? Worum geht es eigentlich wirklich? Und Jesus, ich danke dir, dass du das niemals auf eine anklagende Art und Weise tust, sondern immer voller Liebe, voller Annahme, voller Hoffnung, voller so viel mehr. Und vielleicht bist du hier und vielleicht ist bedeutet auf den Punkt gebracht für dich heute, dass du dich grundsätzlich mal fragst, hey, wie sieht eigentlich meine Beziehung mit Gott aus? Frag dich mal. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier. Habe ich überhaupt eine Beziehung mit Gott? Lebe ich mit Gott oder mache ich mein eigenes Ding? Lebe ich mein eigenes Leben? Uns ist es im X-Hope hier so wichtig, dass keiner hier einen Gottesdienst verlässt, ohne die Möglichkeit bekommen zu haben, zu sagen, hey, ich möchte mein Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Jesus ist vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen. Er ist am Kreuz gestorben, ich habe es vorhin beschrieben, und er hat all das, was dich und mich von Gott trennt, all die negativen Entscheidungen, auch all das, was dir angetan wurde, hat er auf sich genommen. Und alles, was er von dir braucht als ersten Schritt, ist, dass du sagst, ja, ich nehme das an. Ich bitte euch mal, dass ihr alle mal kurz eure Augen schließt. Ich werde jetzt gleich ein Gebet sprechen. Und in dem Gebet hast du die Möglichkeit, wenn du das mit mir beten möchtest, zu sagen, ich gehe diesen ersten Schritt. Ich lade Gott in mein Herz ein. Ich lade Jesus in mein Herz ein. Ich setze mein Vertrauen auf Jesus. Du kannst es von deinem Platz aus machen. Ich hole dich nicht auf die Bühne. Und darfst mir einfach nachsprechen. Und wenn dich das betrifft, vielleicht auch wenn du sagst, du hast diese Entscheidung schon mal getroffen, aber du merkst, irgendwie bist du ja vom Weg abgekommen, wie ich vorhin angedeutet habe. Wenn das dich betrifft, lade ich dich ein, dass du mir einfach ganz kurz ein Handzeichen gibst. Danke. 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 Okay. Dürft mir einfach nachsprechen. Dürft gerne alle mitbeten. Jesus. Ich komme jetzt zu dir. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Danke, dass du für mich gestorben und für mich auferstanden bist. Vergib mir, dass ich versucht habe, ohne dich zu leben. Bitte schenk mir ein neues Leben und schenk mir ein neues Herz. Amen. Amen. Hey, gebt denen doch mal einen Applaus.